Ja, ich freue mich doch, in so viele Gesichter zu sehen. Als ich heute Morgen aus dem Fenster schaute, dachte ich, die Kirche wird sehr leer sein, weil es so geschneit hat bei uns oben auf dem Berg. Und ich wusste, der Berg bei uns ist ähnlich hoch wie hier, wird ähnlich sein. Ich freue mich für jedes Gesicht, das ich sehen darf. Wir gehen heute weiter durch die Apostelgeschichte und wir sind angelangt an einer sehr schönen Stelle. Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 36. Das ist die Pfingstpredigt von Petrus. Eine gewaltige Predigt. Und jeden Sonntag hören wir in der Freikirche Overath eine Predigt. Es gibt Sonntage, an denen die Predigt etwas an uns vorbeigeht. Wir nehmen irgendwie ganz wenig mit. Und andere Sonntage, wo sie uns regelrecht umhaut, unter die Haut geht, wo Menschen umbuchen und Jesus ihr Leben geben. Und so wollen wir uns heute eine Predigt anschauen aus Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 36. Prediger ist der Apostel Petrus, der nun zu Pfingsten, wo der Heilige Geist auf alle Jünger kam, eine Predigt hält, die alle Zuhörer regelrecht umgehauen hat. Und genau diese Predigt aus Apostelgeschichte 2 wollen wir uns heute anschauen. Und ich habe einen Wunsch, dass diese Predigt manch einen hier auch umhaut. Vielleicht, dass diese Predigt heute den Anlass gibt, umzubuchen. Man hat ja schon viel von Jesus gehört. Vielleicht ist das der Anstoß heute. Genau wie damals viele umgebucht haben, dass auch du heute umbuchst, dich bekehrst. Nun, jetzt predige ja nur ich, Andreas aus Overath, kein bedeutender Redner. Aber ich will euch eines sagen, Petrus war damals auch kein bedeutender Redner. Uns ist nicht überliefert, dass er je eine Predigt gehalten hätte. Und das tröstet mich, wenn ich unterwegs bin und von Jesus rede und wenn ich predigen muss, versuche ich ja auch Menschen zu überzeugen, ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und Petrus ist es wohl seine erste Predigt. Wer war Petrus? Wir wissen von ihm, er war ein vorlauter Mann, oft unüberlegt und schnell zum Reden. Er hatte oft einen guten Willen, er liebte den Herrn, er war leidenschaftlich. Er ist nicht so langweilig wie viele andere Männer, ja, wo du nie weißt, was los ist, so unentschieden, so faul im Denken. Und er wusste genau, was er wollte. Bei ihm wusste man immer, was er dachte, weil er es gesagt hat. Aber wenn wir die Evangelien lesen, sind wir des Öfteren auch enttäuscht von Petrus. Einige Wochen vorher, vor dieser Predigt, die der Herr so wunderbar gebrauchte, um viele Tausende zur Rettung zu führen, ist er noch so übermütig und hält sich für viel besser und mutiger als alle anderen Jünger. Und dann ist er so entsetzlich feige, dass er Jesus dreimal verleugnet. Aber nun, als der Heilige Geist auf die Jünger kam, genau zu Pfingsten, ein Fest, was die Juden damals gefeiert haben, da ist Petrus wie ausgewechselt. Überzeugt, Tausende von Menschen ihr Leben auf Jesus von Nazareth zu setzen, dass er der Messias ist. Er ist auferstanden und nun sitzt er zur Rechten Gottes. Und diese gewaltige Predigt schließt er mit folgenden Worten ab in Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das hat die Leute damals derart umgehauen, dass sie nur eine Frage hatten. Vers 37, was sollen wir tun? Ihr Männer und Brüder. Und da sprach Petrus in Vers 38 eine Antwort, die ganz klar ist. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Weißt du, warum wir in der Gemeinde Overath sagen, tut Buße? Das wollen Menschen ja eigentlich gar nicht hören. Wisst ihr warum? Weil die Apostel es auch getan haben. Und weil der Herr Jesus wollte, dass wir so predigen. Und damals bekehrten sich etwa 3000 Seelen. Oh, wie wünsche ich mir nur ein bisschen von dieser heiligen Stimmung heute in Overath, wo Menschen mit ihrem Sünden zum Sündenheiland kommen, zu Jesus kommen. Nun, die Predigt war gewaltig und jedes Wort davon hatte seine Wirkung in den Herzen der Zuhörer. So ist eben das Wort Gottes. Es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, heißt es in Hebräer 4, Vers 12. Und so möchte ich mit euch zusammen die Predigt von Petrus aus Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 36 genauer anschauen. So ein bisschen unter die Lupe nehmen und zusammen überlegen, was war damals gesagt worden. Und mein erster Punkt ist der Anlass der Predigt. Was war der Anlass? Der Petrus hat nicht den Peter beauftragt, mach Flyer, ja, und teil die aus und ich komme dann an dem Pfingstfest um die Uhrzeit dort und dorthin und werde dort eine Predigt halten, meine erste. Ich lade alle ein. Es war ganz anders. Jerusalem war völlig überfüllt. Man feierte Pfingsten, das ist ein Erntefest. Und eine Gruppe von Jüngern war zusammen dort im Obergemach, wo Jesus noch vor Wochen das Abendmahl mit den Jüngern gefeiert hatte. Es ist übrigens auch der gleiche Raum, in den Jesus als Auferstandener hineinkam, wo die Türen verschlossen waren, nach seiner Auferstehung und sich den Jüngern zeigte. Und erfreulich ist, dass die Zahl der Jünger zwischenzeitlich gewachsen ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 15, dass diese kleine Gruppe jetzt auf 120 Jünger angewachsen war. Eine tolle Gemeinschaft. Und sie waren dort zusammen und beteten. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 1, sie waren einmütig zusammen, eines Sinnes. Frage, in der Klasse, ist man immer einmütig? Ganz schwer. Da muss man einen ganz schlauen Klassensprecher ausdenken, der es allen recht macht. Fast nie eine Meinung. Hier lesen wir, sie waren einmütig. Freunde, eine Gemeinde ist immer dann einmütig, wenn gemeinsam gebetet wird. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, wo der gekreuzigte und auferstandene Herr angebetet wird, dort ist Einmütigkeit. Liebe Geschwister, wenn wir alle miteinander beten kommen am Montagabend, um Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt, anzubeten, dann brauchen wir uns in Overath überhaupt keine Gedanken zu machen über Einmütigkeit. Ich höre oft das Gebet, Herr, lass uns Einigkeit haben in der Gemeinde. Das höre ich überall, in allen Gemeinden. Aber dann ist die Gebetsstunde so leer, da kommt kaum einer beten. Jeder bringt seine Gedanken mit. Wie soll Einigkeit entstehen, wenn Christus nicht im Mittelpunkt steht und nicht angebetet wird? So war es auch hier. Sie waren einmütig, 120 Seelen zusammen. Denn Jesus ist Dreh- und Angelpunkt unseres Gemeindelebens. An ihn richtet sich unser Dank und all unsere Bitten. Und ich möchte betonen, der Heilige Geist hat Wert darauf gelegt, dass Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, aufschreibt, dass bei der Ausgießung des Heiligen Geistes die Jünger was waren? Einmütig. Wir haben viele Wunder erlebt. Wisst ihr warum? Weil wir einmütig waren. Gott segnet es nicht, wenn der eine dahin zieht, der andere dahin. Es gibt im Russischen so ein Sprichwort, Levi, Rak, Ischuka. Ich habe es vielleicht nicht ganz toll ausgedrückt. Das ist der Schwan und der Krebs, der zieht nach unten, der Schwan fliegt nach oben und der Hecht, der ist irgendwo mittendrin. Naja, dann kommt man nicht auf einen grünen Zweig und Gott segnet es niemals. Und das sagt der Heilige Geist, sie waren einmütig. Und dann, während sie einmütig waren, passierte etwas vom Himmel her. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Vom Himmel her kam ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Und dieses Brausen war so gewaltig, dass ganz Jerusalem zusammenkommt. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ein Hubschrauber in einem kleinen Ort landet? Dann ist der ganze Ort auf einmal da. So ein Lärm. Hier war ein Brausen da, was es noch nie gab. Und ganz Israel überfüllt, weil alle kamen zu dem Erntefest, wollten wissen, was ist dort los? Und es kamen Tausende zusammen. Ich weiß nicht, 10.000, vielleicht 15.000, vielleicht 20.000, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Tausende. Denn alleine 3.000 bekehren sich zu Jesus Christus nach der Predigt. Das bekam die ganze Stadt mit. Dieses Getöse, Vers 6, als dieses Getöse entstand, kam die ganze Menge zusammen und wurde, was? Bestürzt. Es war wirklich ein gewaltiges Spektakel. Ein übernatürliches Brausen liegt in der Luft. Leute kommen von überall her. Und wir sehen die 120 Gläubigen, darunter die Apostel, mit den zerteilten Zungen wie von Feuer über ihren Köpfen. Und dann das Sprachwunder. Alle konnten sehen, wie diese Jünger auf einmal in fremden Sprachen redeten. Ein Riesenspektakel in Jerusalem. Tausende sind zusammengekommen. Nun, wie reagieren die Menschenmassen auf dieses Wunder? Und das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 2, Vers 12. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll des süßen Weins. Die sind besoffen. Wie immer, wenn es um die Wahrheit geht, eine Gruppe, meist die kleine, ist dafür, die andere Gruppe dagegen. Einige wollen wirklich aufrichtig wissen, was ist die Wahrheit? Andere spotten. Und das ist jetzt nun der Anlass. Und nun kommt die Stunde des Petrus, seine erste Predigt. Der ehemalige Feigling trat nun auf, ohne Predigtvorbereitung, und erklärt Tausenden von Leuten, was los ist. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie er gebrüllt haben muss, dass Tausende ihn verstehen konnten. Ich habe eben leiser gesungen, weil ich gemerkt habe, ich brauche noch gleich Reserven für diese Predigt. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus danach wirklich heiser war. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Petrus stand mit den 11 Aposteln auf. Warum 11? Weil sie wieder 12 sind. Judas hatte sich aufgehangen und diese Stelle hat ja Matthias durch ein Los bekommen. Und jetzt stehen sie da zu 12. Petrus ist mutig und nicht feige, kräftig wie ein Löwe und nicht mehr schwankend. Petrus ist verändert, Pfingsten hat ihn verändert. Der Heilige Geist ist nun in ihn gekommen. Bis jetzt war es immer so im Alten Testament, der Heilige Geist kam auf einen Menschen oder war bei einem Menschen, aber nie in einem Menschen. Und nun ist der Heilige Geist in ihm. Und zuallererst wendet sich Petrus an die Spötter. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Das Verhalten der Spötter folgt eigentlich immer dem gleichen Muster, dem gleichen Schema. Wenn er etwas nicht versteht, dann spottet er. Er lacht denjenigen aus, der etwas versteht. Selbst in einer Klasse ist das so, ja? Wenn einer sehr gut ist, wird er ausgelacht von den Spöttern, die nicht so gut sind. Pfingsten war ein heiliges Erntefest. Das ganze Volk kam nach Jerusalem, um Gott Opfer zu bringen, darunter auch diese religiösen Leute, die spotteten. Leute, die ihre Religion pflegten, die gesagt haben, Kinder 1 bis 6, alle mitkommen, es wird geopfert. Wir sind anständige Juden. Auch diese kamen und werden jetzt hier in dieser Stunde zu Spöttern. Und als sie hier anfingen zu spotten, sagt Petrus, niemand hier ist betrunken. Denn wir haben erst die dritte Stunde, 9 Uhr morgens. Niemand ist betrunken. Außerdem haben die Leute zu Pfingsten meist bis Mittag nicht gegessen, bis sie das Opfer dargebracht hatten, geschweige getrunken, geschweige sich zu Bett trinken. Und das sagt er hier auch. Niemand ist hier betrunken. Und dann zitiert Petrus frei den Propheten Joel. Und diese Stelle will ich lesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 21. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über alle meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ich bin an dieser Stelle so beeindruckt von Petrus, er kennt das Wort Gottes. Ja, er weiß, wo es geschrieben steht. Und er kennt es auswendig. Hier sehen wir, dass Petrus im Wort Gottes wirklich zu Hause war. Ein Bibelkenner. Das ist der Grund, warum die meisten hier eine Bibel dabei haben. Wir wollen sie kennenlernen. Wir wollen eine Bibelgemeinde sein. Kann ich fragen, wer von euch Joel 3, 1 bis 5 auswendig kennt? Ich sehe niemand. Ich war vor 2 Wochen so beeindruckt, als uns der Brief aus Lake Stevens, USA, unserer Partnergemeinde, erreichte, wo sie ein Gebetsanliegen haben, dass alle in der Gemeinde einen Bibelvers pro Woche auswendig lernen. Ich war so beeindruckt. Ich muss sagen, ich habe gedacht, oh, das müssten wir auch machen. Und dann war ich zu feige, das vorzuschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dafür Schläge kriege in der Gemeinde. Eine pro Woche, überlegt mal, wir haben noch andere Sachen zu tun. Von alt bis jung, sogar Kinder lernen Bibelverse auswendig, die gleichen wie die Alten auch. Einmal pro Woche ein Vers. Wunderbar. Lieber Freund, hier wissen wir, dass nach der Predigt von Petrus 3000 Menschen sich bekehrten und taufen ließen. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es hat sie im Herzen getroffen. Sie bekehrten sich. Aber hier war auch ein Prediger, der das Wort Gottes kannte. Auswendig kannte. Und hier sollten wir als Prediger in Overath uns demütigen und den Herrn bitten, Herr, helfe uns, dein Wort so zu lieben, dass ich es auswendig lernen möchte. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Ein Zitat aus Joel Kapitel 3. Und Petrus erklärt hier eine Teilerfüllung der Prophezeiung von Joel, denn hier wurde der Heilige Geist nicht auf alles Fleisch ausgegossen, sondern nur auf die 120 gläubigen Christen. Auf die gläubigen Jesusjünger, Christen wurden sie erst später genannt. Wann wird sich die Vollerfüllung ereignen? Wann werden alle den Heiligen Geist haben? Die Antwort ist nach der Trübsalzeit im tausendjährigen Reich, denn nur Erlöste werden da hineinkommen. Und alle übrigen Dinge, die Joel prophezeite, diese ganzen übernatürlichen Dinge und Phänomene im Universum und mit dem Mond und das Ganze, was wir gehört haben, stehen im Zusammenhang mit der Trübsalzeit, wo Gott diese Erde richten wird, und dem darauffolgenden tausendjährigen Reich, wo Jesus sein irdisches Reich aufrichten wird. Nun, wenn das Dinge sind, die erst später kommen, warum zitiert Petrus das jetzt? Zu Pfingsten. Um anzuzeigen, dass sich einige Prophezeiungen mehrfach erfüllen. Einige erst zum Teil und dann zum zweiten Mal. Und einige sind auch sofort erfüllt. Der Heilige Geist kommt in die Gläubigen im Zeitalter der Gemeinde. Von Pfingsten an, bis Jesus die Gemeinde abholt bei der Entrückung, kommt der Heilige Geist in den Gläubigen hinein, wenn er sich bekehrt und wiedergeboren wird. Und später auf alle Gläubigen aus der Trübsalzeit, denn nur Gläubige gelangen in das tausendjährige Reich Jesu. Vielleicht für Leute, die noch keine Ahnung haben. Nachdem die Gemeinde Jesu abgeholt wird, wird es hier eine ganz schlimme Zeit geben, 7 Jahre lang. Nach den 7 Jahren kommt ein tausendjähriges Reich auf dieser Erde. Diese Erde wird vergehen, die wird nicht ewig stehen. Aber diese 1000 Jahre nach der Trübsalzeit wird Christus in Jerusalem sein und regieren. Und von diesem Reich ist die Rede. Oh, wie wunderbar sich der Herr um die Gläubigen kümmert, besonders während dieser schrecklichen Zeit, wenn die Gemeinde schon abgeholt wird. Da werden sich auch Leute bekehren. Ich sage immer so ein bisschen aus Scherz, ich habe so viele Bibeln zu Hause. Wenn ich weg bin, ihr glaubt jetzt noch nicht, in meinem Ort sage ich das, ne? Ihr glaubt jetzt nicht an Jesus. Aber danach, wenn ich weg bin, könnt ihr alle kommen und alle eure meine Bibeln, die da sind, abholen und lest und werdet wenigstens dann gläubig. Wird eine schwere Zeit werden. Ich glaube, mein Büro wird dann geplündert. Dann kommen sie bestimmt. Aber dort, in dieser schrecklichen Zeit, in der Trübsalzeit, wird der Heilige Geist den Gläubigen, die dann zum Glauben kommen, beistehen. Denn wir wissen, dass der Antichrist in der Trübsalzeit die Gläubigen in besonderer Weise verfolgen wird. Und was bin ich froh, dass ich nicht dabei sein werde, dass ich gerettet bin. Ich freue mich. Ein Beispiel, das mich gestern, als ich Nachrichten gelesen habe, ein wenig ernüchtert hat, nicht schockiert, wir rechnen ja damit, aber sehr ernüchtert hat, ist China. Ich las gestern einen Bericht über China. Die kommunistische Regierung hat ein Milliardenprojekt zur totalen Überwachung gestartet. Und China ist stolz darauf, das größte Kameraüberwachungssystem der Welt zu haben. Die Polizei hat eine Brille an, wo oben eine Kamera ist, die im Hintergrund mit Computern verbunden sind, und um automatisch Gesichter zu erkennen. Alle Gesichter werden gescannt und mit einer Datenbank abgeglichen. So sieht die Polizei sofort in der Brille, wie dieser Mensch heißt und wo er wohnt, ob er polizeilich gesucht wird oder nicht. Das wird in der Linse gespiegelt, sodass er es sofort sehen kann. Oder sie, die Polizistin. Und die chinesische Nachrichtenstelle erklärt, Flüchtige können sich nicht mehr verstecken, nachdem die Polizei mit dieser Kampfbrille ausgestattet wurde. Damit nicht genug. Zudem wurden 170 Millionen zusätzliche Kameras installiert und in den nächsten 3 Jahren sollen weitere 400 Millionen Kameras hinzukommen. Damit nicht genug. Die kommunistische Regierung plant ein soziales Punktesystem. Chinas Kommunisten wollen jeden Bürger zu sozialistisch tugendhafter Folgsamkeit zwingen. Fehlverhalten in der Öffentlichkeit oder im Netz wird mit Minuspunkten bestraft. Wer zum Beispiel einen Mercedes fährt, bekommt Minuspunkte. Da wäre ich schon schlecht dran. Ich habe so einen Bus, ne? Das ist ein ganz falsches Auto für dieses System. Wer eine große Wohnung hat, bekommt Minuspunkte. Wer mit Opa, Oma und Verwandten in einer kleinen Wohnung wohnt, bekommt Minuspunkte. Pluspunkte, Entschuldigung. Kleine Wohnung, viele Leute, Pluspunkte. Und dieser Punktestand hat Einfluss auf die Vergabe von Privilegien, auf den Zugang zu Dienstleistungen, hat Einfluss auf den Zugang zum Arbeitsmarkt, welchen Beruf man wählen kann, welchen nicht. Und er hat Einfluss auf den Zugang zu Waren und zu Produkten, ob man sie kaufen kann oder nicht kaufen darf. Als ich das gelesen habe, ging bei mir so ein kleines Glöckchen an. Und da sind sie stolz drauf. Totale Überwachung. Kennt die Bibel das? Ja. Hat sie es vorausgesagt? Ja. Und Datenschützer sagen, ein absolutes Grauen, wenn da eine Regierung diktatorisch wird. Und was sagt die Bibel? Gibt es eine Diktatur zum Schluss? Aber welche, die es noch nie gegeben hat? Der Antichrist wird auf solche Systeme zurückgreifen. Und einige von uns denken, ach ja, das ist ja nur China, nicht wahr? Aber auch in Deutschland interessiert sich für diese Gesichtserkennung und hat bereits am Berliner Hauptbahnhof die eingeführt. Trotz massiver Kritik und anhaltender Proteste von Datenschützern, und der deutsche Innenminister Thomas de Maizière hat dieses Projekt als vielversprechend verteidigt und dieses Projekt verlängert. Oh, wir wissen alle, was in der Trübsalzeit auf Menschen zukommt, wie der Antichrist, der Weltdiktator, Menschen verfolgen wird. Und dann gibt es eine Prophezeiung für Gläubige. Der Heilige Geist wird euch beistehen. Er wird euch Kraft geben, sogar wenn es bis ans Ende geht. Das wird viele treffen. Zum Ende der Trübsalzeit wird diese Prophezeiung aus Joel Kapitel 3 sich endgültig voll erfüllen. Ehe der große Tag des Herrn kommt. Und bevor dieser Tag kommt, wird es am Himmel Wunder geben und Zeichen auf der Erde, diese apokalyptischen Dinge, von denen die Rede ist. Und dann kommt der Herr Jesus wieder auf diese böse Erde, die schlimmste Zeit der Drangsal haben wird, wie sie noch nie gab. Und er wird seine Feinde besiegen und sein Königreich mit Macht und großer Herrlichkeit aufrichten. Ein Vergleich mit einer anderen Bibelstelle, wo sich die Bibelstelle schon voll erfüllt hat, ist, was Jesus sagt, voraussagt in Johannes 14, Vers 16 bis 17. Da sagt der Herr Jesus, bevor er in den Himmel gefahren ist und vor seinem Leiden noch: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist ein Beispiel für volle Erfüllung seit Pfingsten. Im Moment von Pfingsten bis heute 2018 haben nur die Jünger Jesu den Heiligen Geist. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Es ist heute die absolute Minderheit, die Gläubigen, weil nur diejenigen, die zur Gemeinde Jesu gehören, den Heiligen Geist haben. Aber wie schön wird es einst sein, wenn nach der Trübsalzeit, zu Beginn des tausendjährigen Reiches, wo Jesus in Jerusalem regieren wird, wo jeder den Heiligen Geist hat, und dann wird sich die Prophezeiung aus Joel 3 voll erfüllen. Es gibt keinen einzigen Menschen zum Anfang dieses tausendjährigen Reiches, der nicht den Geist Jesu hat. Was wird das für eine Erde sein? Wie verwandelt wird sie sein? Wenn du einkaufen gehst, überall grüßen dich die Menschen im Namen Jesu. Gehen Aldi, ich grüße dich Andreas im Namen Jesu, und alles von freundliche Leute und keine Schlösser mehr in den Autos und weil alles Elektroautos, ne, kein CO2 und so weiter. Ne? Also was, naja, ich will jetzt nicht Politik machen. Ne? Welch eine Atmosphäre des Vertrauens, des Friedens, die Abwesenheit vom Bösen. Keine Verbrecher mehr, keine Angst mehr. Alle sind Jesus so ähnlich, weil sie den Heiligen Geist haben. Oh, und wir, die Braut Jesu, die schon vorher bei ihm waren, dürfen dabei sein und mit Jesus hier auf dieser Erde 1000 Jahre lang regieren. Oh, da kann man ja nur beten, wie es in Offenbarung heißt: Komme bald, Herr Jesus. Und Petrus sagt allen Zuhörern in Vers 21, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Diese Wahrheit gilt durch alle Zeitalter ausnahmslos hindurch, solange Gnadenzeit ist. Diese Wahrheit galt damals zur Zeit Jesu, sie gilt heute und gilt auch in der Trübsalzeit, die noch bevorsteht. Und ich möchte dir heute deutlich sagen, fahre heute nicht weg aus diesem Gottesdienst, ohne Jesus anzurufen. Ich möchte dich an Christi Stadt bitten. Wie Paulus sagt, so bitten wir an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Fahr nicht wieder weg, ohne Jesus anzurufen. Mach es so wie diese 3000 Menschen, die damals dem Petrus zuhörten, glaubten und den Namen Jesu anriefen. Sie wurden alle gerettet und wir werden sie in Ewigkeit wiedersehen. Nun geht die Predigt von Petrus aber weiter. Jetzt geht es um den Hauptpunkt seiner Predigt. Ihr Männer von Israel, Vers 22 bis 23, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, wie ihr auch selbst wisst. Wisst ihr, was das heißt? All die Tausenden von Leuten wussten, dass Jesus da war, die kannten ihn. Wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihr habt ihn getötet. Ist schon mutig, ne? Ich bin sicher, dass hier in Oberath, wenn ein Pastor so sagen würde, du hast ihn getötet, am nächsten Sonntag nicht mehr predigen darf. Könnte das sein? Petrus war hier anders. Petrus stellt den tausenden Zuhörern nun den Herrn Jesus vor. Wie ist sein Name? Jesus. Wo kommt er her? Aus Nazareth. Und alle wussten auf einmal, wer er war. Jesus von Nazareth, das war bekannt. Auf einmal erinnerten sich viele, die Jesus selbst gehört hatten, deren Verwandte vielleicht von ihm geheilt wurden. Manch einem ging ein Licht auf. Es ist doch dieser, der gekreuzigt wurde. Der Mann in der Mitte. Und viele erinnerten sich an die Aufschrift, die Pilatus über seinem Haupt aufhängen ließ. Jesus, König der Juden. An diesen Volksaufruhr erinnern sich alle. Wie kann man den auch vergessen, wo das ganze Volk schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aus vollem Hals. Und plötzlich ging vielen auf, dass sie es selber waren, die lauthals mitgeschrien haben, kreuzige ihn. Weißt du, was für ein heiliges Erschrecken es gibt, wenn du plötzlich merkst, du hast einen großen Fehler gemacht. Kennt ihr das? Auf einmal, was habe ich gemacht? Wie konnte das passieren? Und Petrus sagt den frommen Zuhörern, ihr, die ihr nun nach Jerusalem kommt, um zu opfern, weil die Bibel das sagt, dieser Jesus, der kam von Gott. Ihr, die ihr den Namen Jahwes fürchtet, wisst ihr überhaupt, wer Jesus aus Nazareth war? Habt ihr eine Ahnung davon? Gott selbst, euer Schöpfer und Herr, hat ihn geschickt, ihn beglaubigt. Es war sein Sohn. Und weil er von Gott kam, deswegen konnte er all die Wunder tun, wofür ihr euch so gefreut habt und Gott angebetet habt, das war sein Sohn. Gott selbst wirkte durch Jesus. Und Jahwe, der Gott Himmels und der Erde, hatte eine Vorsehung. Er plante vor Grundlegung der Welt, dass eben dieser Jesus kommen sollte, damit ihr Frieden bekommt mit Gott. Er kam, damit ihr Vergebung bekommt von euren Sünden. Gott wusste, bevor er diesen Planeten gemacht hat, dass wir Sünder sind und deswegen plante er schon, als er die Erde gemacht hat, Jesus zu schicken. Und deswegen musste er Jesus von Nazareth ans Kreuz, damit er dort verblutet an unserer Stelle. Das war kein Zufall. Das war Vorsehung Gottes. Und Gott hat es buchstäblich erfüllt, bis ins kleinste Detail. Freunde, das war keine Ermordung, die aus dem Ruder lief. Es war Gottes Plan. Jesus starb am Kreuz von Golgatha, weil Gott ihn für uns hingegeben hat. Oh, wie kamen doch dann die Erinnerungen hoch, was vor einigen Wochen geschah. Wo die Leute auf einmal wussten, dieser Mann in der Mitte, wer er ist. Ein heiliges Erschrecken in vielen Seelen. Wir lesen auch, dass selbst die Spötter nichts mehr sagten. Petrus konnte ungestört diese Predigt halten. Er hat ihnen den Mund gestopft, selbst wenn sie verloren sind, aber sie waren still und hörten zu. Und dann macht Petrus einen entscheidenden Punkt in Vers 23. Ihr habt ihn genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. Ich bin sicher, er hat mit dem Finger auf euch gedeutet. Ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen. Wow. Wenn andere Böses tun, das ist schon schlimm genug. Aber Petrus wird ganz persönlich. Ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen. Ihr habt ihn getötet. Ich weiß nicht, wie du jetzt denkst, ob dich das interessiert. Ich kenne Menschen, die sind so betonhart, so gleichgültig. Hin und wieder denke ich, das hat was mit Dummheit zu tun. Ich weiß es nicht, ich bin immer vorsichtig, das zu sagen. Aber warum ist man so verschlossen für Wahrheit? Warum lässt sie das kalt? Ist doch die Wahrheit. Aber ich will dir was sagen. Der Heilige Geist spricht hier durch den Petrus und offenbart hier Gottes Sicht über Jesu Kreuzestod. Du hast ihn ans Kreuz geschlagen und getötet. Mag sein, dass du es anders siehst, aber genau das veranlasste tausende Zuhörer dazu, zu bereuen und Buße zu tun. Eine Frage: Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu den Tausenden, die für immer verloren sind, weil sie der Predigt nicht geglaubt haben und spotteten? Oder zu den 3000 Seelen, die es glaubten und den Namen Jesu anriefen und sich auf seinen Namen taufen ließen? Zu welcher Gruppe gehörst du? Wenn dein Herz jetzt kalt ist, kann ich dir offen sagen, du befindest dich in der Gruppe, die verloren ist. Genau wie damals zu Pfingsten. Petrus predigt weiter, Kapitel 2, Vers 24 bis 36. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt und du wirst mich mit Freuden erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. Dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Das ist jetzt geschehen. Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen. Das ist, was ihr jetzt seht. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Noch einmal, für die, die ein bisschen länger brauchen, nochmal: den ihr gekreuzigt habt. Petrus predigt hier vollmächtig und freimütig, voll des Heiligen Geistes. Das bedeutet, jedes Wort, was er hier sagt, steht in völliger Übereinstimmung mit der Bibel, mit Gottes unfehlbarem und inspiriertem Wort. Er zitiert es auch auswendig, auch die Psalmen, die er hier genannt hat. Jeder Abschnitt, jeder Satz und jedes Wort hat das Gewicht, das Gott hineingelegt hat. Und an dem Tag, wo der Herr als Richter wiederkommt, wird er eben diese Worte nehmen von Petrus und den Spöttern vorhalten? Habe ich nicht deutlich geredet durch meinen Apostel? Wird er den anderen, sagen wir mal 12.000, die sich nicht bekehrt haben, sagen, habe ich nicht deutlich geredet? Hast du es nicht mit deinen Ohren gehört? Waren meine Propheten vielleicht zu leise? Aber ihr habt nicht gewollt. Es wird für die Ungläubigen der Tag sein, an dem sich Psalm 110 erfüllt, den Petrus hier auch auswendig zitiert. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis was? Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Es ist der Tag, an dem alles anders sein wird, wie an dem Tag, als er auf diese Erde kam, als Kind in der Krippe. Es wird ein Tag sein, wo alle Mächtigen, überlegt euch das mal, alle Präsidenten und Mächtigen und Oligarchen und alle, die viel aus sich selber machen und Macht haben über andere, alle Religionsstifter, alle Atheisten, alle Spötter unserer Tage unter die Füße Jesu gelegt werden. Ich finde das ein sehr heroisches Bild. Wisst ihr, was früher war, wenn ein Feldherr gewonnen hat? Er hat seinen Fuß auf das Haupt oder auf den Nacken seines unterlegenen Königs gesetzt, damit alle sehen, du bist unter meinen Füßen. Ich bin dein Herr. Ein sehr heroisches Bild. Was Petrus hier sagt, ist gewaltig. Kannst du dir nur annähernd die Macht Jesu vorstellen? Dieses Mannes in der Mitte? Und weißt du, wer noch unter seinen Füßen liegt? Alle religiösen Leute, die Jesus nicht als Herrn angerufen haben. Denken wir an die ganzen tausenden Leute, die kamen, um zu opfern. Ganz fromme Leute, aber die spotteten. Die werden auch unter seinen Füßen sein. Und dieser Jesus aus Nazareth offenbart uns eine weitere Liste aus Offenbarung 21, Vers 8, die unter seinen Füßen liegen werden. Die Feiglinge aber, wisst ihr, wer das ist? Das sind Leute, die eigentlich nichts gegen Gott haben, aber einfach sagen, weißt du was, meine Frau, die möchte nicht, dass ich gläubig werde, das ist mir zu unbequem. Die alles wussten und nichts dagegen hatten, aber einfach träge waren, vielleicht faul waren, Feiglinge waren. Und die Ungläubigen und die mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und weißt du auch, warum sie unter den Füßen Jesu liegen? Petrus zitiert diesen Vers, Psalm 110, Vers 1. Nicht, weil Jesus ungerecht wäre und Leute unterdrücken möchte, wie andere gewalttätige Herrscher, sondern weil all diese Leute vom Vater im Himmel als Feinde angesehen werden. Ganz unabhängig davon, wie toll sich jeder Einzelne vorkommt. Und dann lesen wir den Vers, den Petrus hier in Psalm 110, Vers 1 zitiert, mal genau. Wer ist es, der sie unter die Füße Jesu legt? Wer legt sie dahin? Es ist der himmlische Vater persönlich. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wisst ihr was? Ihr, die ihr Väter seid, ich glaube, ich kann mich gut beherrschen. Aber wenn einer meiner Söhne irgendwas passiert, ich bete immer, Herr, bewahre mich davor, dass ich sehe. Ich weiß nicht, was dann passiert. Und Gott ist zornig über diejenigen, die seinen Sohn ablehnen. Und er wird sie einzeln unter die Füße Jesu legen. Er persönlich. Bis ich sie hinlege. Und mach dir eins ganz klar, lieber Zuhörer. Gott, der allwissende Vater im Himmel, weiß alles über jeden Menschen, der gelebt hat. Viel mehr, als die chinesische Polizistin in ihrer Brille sieht, okay? Er kennt auch dich ganz genau. Er weiß, ob du seinen Sohn Jesus von Nazareth angerufen hast oder nicht. Und ich muss bekennen, dass trotz großem Mitleid, das ich für verloren empfinde, ich eine gewisse Gerechtigkeit darüber empfinde, dass die Bösen und Gottlosen der Welt, die, da finde ich sogar gut, aber auch die alle Anständigen, die diese große Sünde begangen haben, Jesus von Nazareth abzulehnen, nicht einfach so davonkommen, sondern der Vater im Himmel legt sie alle unter die Füße unseres Herrn Jesus von Nazareth. Wisst ihr, was das mir sagt? Gott, der Vater, ehrt seinen Sohn auf diese Weise und sagt, du bist der Herr. Habt ihr eine Ahnung, wer Jesus ist? Wer an ihn glaubt, wird gerichtet, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Johannes 3, Vers 18. Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Oh, welch ein Schreck, vor dem König der Könige zu stehen, hinausgeworfen zu werden oder zu seinen Füßen gelegt zu werden als Feind Gottes. Ganz anders ist es jedoch, wenn wir glauben. Ganz anders. Wie wird es sein mit uns, die wir uns bekehrt haben? Offenbarung 5, Vers 9. Da wird's wunderschön. Und ich freue mich auf dieses Lied. Ich singe gerne, aber das wird wunderbar sein. Und sie sangen ein neues Lied, die Geretteten im Himmel. Und indem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du an Jesus von Nazareth glaubst, bereust und ihn anrufst, dann wirst du auch dieses wunderschöne Lied im Himmel mitsingen. Oh, wie gewaltig wird diese himmlische Harmonie sein, wo tausende Kehlen reinster Stimmqualität, voller Inbrunst und Anbetung für Jesus dieses neue Lied im Himmel singen werden, weil er am Kreuz sein Blut für mich vergoss. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen. Ich kann ihn schon fast Freund nennen, Horst. Ich kenne Horst seit vielen Jahren. Er ist ein Schlosser in einer sehr großen Firma, ein anständiger, freundlicher und fleißiger Mensch, ein guter Ehemann. Er hat einen Sohn und eine Tochter. Und seit Jahren sagte ich ihm immer wieder, wie man in den Himmel kommt. Und ein Gespräch war ganz intensiv. Und wir hatten gerade Kaffee getrunken und wir haben wirklich so intensiv gesprochen, dass wirklich unsere Nasen vielleicht 20 Zentimeter auseinander waren, okay? Das war toll. So gespannt war dieses Gespräch. Das werde ich nie vergessen. Und ich sagte dem Horst, angenommen, du wärst König. Ein König mit unbegrenzter Macht. Du entscheidest über Leben und Tod. Du entscheidest alles. Du bist der Wichtigste im Staat. Du bist dieser König. Und weil du alles entscheiden kannst, sagst du, weißt du was, ich möchte einen wunderschönen Garten anlegen. Und dann stellst du Gärtner ein. Und du bist ein guter König und sagst, weißt du was, ich möchte auch diejenigen ehren, für mich zu arbeiten, die so nicht gut im Leben stehen. Und dann schnappst du dir ein paar Männer und sagst so, stellt euch mal vor, was sind eure Ziele? Und du stellst sie ein und sie können ihr Glück nicht fassen. Gärtner im Garten des Königs zu sein. Eine tolle Anstellung, ein Beamter des Königs. Leute, die dadurch in einen viel höheren gesellschaftlichen Stand kamen, sie arbeiten nun in deinem Garten, Horst. Und nach längerer Zeit schickst du als König einen deiner Diener zu ihnen, um nachzuschauen, wie es um den Garten steht. Aber deine Gärtner tun sich zusammen, schlagen deinen Diener und schicken ihn zurück. Und dann kommt der mit dem blauen Auge zurück und sagt, König, Majestät, das haben die mit mir gemacht. Horst, was hättest du getan? Und dann sagt Horst, also weißt du, ich habe denen doch Gutes getan, das kann doch nicht sein. Ich würde einen zweiten Diener schicken, dass der sich erkundigt, was ist da gewesen? Hat mein Diener, den ich geschickt habe, vielleicht das Maul zu groß aufgemacht? Okay, dann schickst du deinen zweiten Diener und diesen schlagen sie auch zusammen und zusätzlich beschimpfen sie ihn. Frage Horst, würdest du böser werden? Oh ja. Ich würde richtig böse sein, wenn der Nächste vor mir steht. Horst, du schickst den dritten Diener und auch den richten sie so schwer zu und verwunden ihn sogar, sodass er zu dir blutüberströmt kommt mit zerfetzten Kleidern, steht vor dir und sagt, ich bin mit knapper Not entkommen. Das haben deine Diener mir angetan, denen du so Gutes erwiesen hast. Horst, und du hast einen Sohn. Und Horst sagte mir immer wieder, wie stolz er ist. Horst ist ein ganz einfacher Arbeiter, fleißig. Und sein Sohn hat es sehr weit gebracht. Und er schwärmt immer von seinem Sohn, wie klug der ist. Und ist auch gehörig stolz auf ihn. Er redet gerne über seinen Sohn, hat ihn lieb. Die sind wie Freunde. Und ich sagte, Horst, du hast viel zu tun. Jetzt schickst du deinen Sohn zu ihnen. Den kennen sie. Sie wissen, das ist der Thronfolger. Und dann kommt diese schreckliche Nachricht. Er hat es nicht geschafft. Den haben sie umgebracht. Horst, und jetzt stell dir vor, die 20 Zentimeter. Horst, was würdest du mit diesen Gärtnern tun? Und der Horst sagte, Andreas, also im Ernst, ich bin gegen Todesstrafe, aber jetzt wäre für mich Schluss. Also es tut mir leid, ich würde sie umbringen. Ich würde sie umbringen. Und ich sagte, Horst, genau das wird der Vater im Himmel mit denen tun, die seinen Sohn umgebracht haben. Genau das. Er wird die Mörder seines Sohnes umbringen. Petrus schließt seine Predigt ab mit einem treffenden, umwerfenden Satz. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den du getötet hast. Lieber Zuhörer, Gott wird sich jeden packen, der den Tod seines Sohnes zu verantworten hat. Jeden, der spottete, jeden hat ja Gott, der Vater im Himmel, dabei gesehen. Jeden, dessen Kehle sich lauthals geäußert hat und ihn abgelehnt hat. Aber auch jeden, der nur einfach zu faul war, nachzudenken. Die Krankheit unserer Tage. Zu unbequem, abgelenkt. Die zu bequem waren zu glauben oder einfach nur feige waren. Den wird der Vater im Himmel als Feind ansehen und unter die Füße Jesu legen und dann wird er sie in den Feuersee werfen. Vielleicht denkst du jetzt, Andreas, du übertreibst ein bisschen. Du tust so, als ob wir Jesus umgebracht hätten. Ich will dir entgegnen und sagen, ja, genau das behaupte ich. Genau das. Du hast Jesus umgebracht. Denn Petrus sagte seinen Zuhörern geradeaus ins Gesicht, dass ihr diesen Jesus umgebracht habt. Und da standen Tausende von Leuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder von ihnen an der Reihe kam und mal den Hammer schwingen musste, um Jesus ans Kreuz zu nageln. Das waren die Römer, keine Frage. Aber ihr habt ihn umgebracht. Ich möchte dir einen Rat geben. Denke so wie die 3000 Zuhörer, die diesen Mord an Jesus auf sich persönlich bezogen haben und gesagt haben, ja, ich habe es getan. Die ein heiliges Erschrecken hatten und um Vergebung baten, bereut haben und Jesus angenommen haben. denn diese riefen den Namen Jesu an und wurden errettet. Ich möchte die Predigt mit einer Einladung aus Joel 3, Vers 5 abschließen. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen.